Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Mieten, Energie, Lebensmittel, die Preise explodieren und vielen Bürgern liegt die Teuerung wie eine Schlinge um den Hals. Längst hat die Verschuldung den Mittelstand erreicht. Warum steigt die Inflation nur bei uns? Hilft es nur noch eine Reichensteuer? Oder zahlen die am Ende auch wieder wir, weil es sich die Reichen richten können? Und wie fair ist es gerade in dieser Lage, dass alle das Budget des ORF finanzieren müssen, egal ob man sein Angebot konsumiert oder nicht? Der BR-Experte Daniel Kapp wehrt sich gegen eine Vermögensabgabe. Die Reichen, sagt er, haben ihr Geld ohnehin in Stiftungen. Letztlich wird das wieder nur den Mittelstand treffen. Ich begrüße den Ökonomen und Publizisten Nikolaus Kowal. Er kontert, wir müssen die Vermögenden in die Verantwortung nehmen. Diese Preispolitik ist eine Schweinerei. Ausgerechnet jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wir müssen auch noch alle für den ORF zahlen, ob wir ihn konsumieren oder nicht. Das ist für Medienmanager Helmut Thoma ein fatales Signal. Er sagt, der ORF sendet doch nur linksgrüne Programmsuppe, er gehört abgeschafft. Und ich begrüße die Redakteurin des Falters, Barbara Todt, warum sie den ORF gegen ihre Kollegen aus der Zeitungsbranche verteidigt und mit baldigen Neuwahlen rechnet, erklärt sie uns gleich. Herr Kowal, ich beginne mit Ihnen, denn wir brauchen dringend einen Ökonomen, um zu verstehen, was passiert. Im Rest Europas sinkt die Inflation gerade. Bei uns, das haben wir gerade erfahren, steigt sie nämlich wieder auf 9,8%. Woran liegt das? Was machen wir falsch und die anderen richtig?
Also wir hatten eine angebotsseitig induzierte Inflation, das heißt, die kam aus den Energiepreisen ursprünglich. Und da hat die österreichische Bundesregierung sehr wenige Maßnahmen dagegen gesetzt, eigentlich nur eine einzige preissenkende Maßnahme, das war die Strompreisbremse. Aber sie hat nicht auf die eigenen Konzerne Einfluss genommen, die auch teilweise im Staatsbesitz sind, sozusagen ihre Preise geringer ansteigen zu lassen. Und sie hat auch auf die Mietpreisbremse verzichtet kürzlich, wo, glaube ich, sozusagen in der ÖVP sich die Hausbesitzerlobby durchgesetzt hat. Das heißt, das ist das, was wir auf der Angebotsseite haben an der Problematik. Und jetzt kommt hinzu eine nachfrageseitige Problematik, weil jetzt gibt es offenbar Gruppen, die dennoch Geld haben auszugeben. Und das sind vor allem die oberen Einkommensgruppen, die unter anderem durch die Abschaffung der kalten Progression entlastet wurden und durch andere Gießkannenförderungen dieser Bundesregierung. Und die gehen jetzt ins Restaurant, die fahren den Fremdenverkehr und treiben jetzt die Preise darauf.
Jetzt kann man sagen, also die ganze Frage Angebot und ganze Problematik Angebot und Nachfrage, man kann also auf ein geringes Angebot trifft eine jetzt große Nachfrage, weil das Geld da ist. Die Preise zu senken hilft ja aber wiederum auf der Angebotsseite nichts. Wenn ich knappe Energie habe und ich sage, ich mache die Energie so billig, dass alle gleich weiter konsumieren, dann ändere ich eigentlich am Angebotsproblem nichts.
Naja, der Verbund und die OMV hatten ja keine Knappheitsprobleme, ne? Sondern
aber sie waren gebunden durch eine Merit Order zum
Beispiel. Sie waren durch Merit Order, sie waren nicht gebunden durch Merit Order, sondern sie haben einfach im Rahmen des Merit Order ihre Spielräume genützt. Man hätte auf beide Einfluss nehmen können, darauf zu verzichten oder zumindest einfach einen Teil darauf zu verzichten und dementsprechend geringere Strompreise anzubieten.
Sie haben das Gießkannenprinzip angesprochen. Die Regierung hat ja gesagt, ja, es gibt jetzt dieses Problem. Wir lösen das, indem wir Geld ausschütten an die Bevölkerung und zwar an alle. Es haben schon 2020, es war ja ähnlich in der Corona-Pandemie, viele gesagt, diese Politik wird sich irgendwann rächen, weil das geht einfach so lang nicht. Dann kam noch der Ukraine-Krieg dazu. Sehen wir jetzt, dass sich das so kumuliert, es geht wirklich nichts mehr?
Meinen Sie jetzt budgetär? Oder
was? Ja, also, das Geld ist einfach nicht mehr da offenbar.
Das Geld ist immer da, wenn man sich immer was ausborgen kann. Die Frage ist nur, wer bezahlt das dann am Ende? Und vor allem, Geld ausborgen wird immer teurer, weil die Nullzinszeit vorbei ist. Also es wird jetzt schon wieder, also so wie in der Pandemie, dass man sagt, kostet es, was es wolle, das wird jetzt nicht mehr ewig weitergehen. Und deshalb muss man sich jetzt gegen Finanzierungsmaßnahmen bald überlegen. Ja?
Wenn man jetzt sagt, ist es sowas wie ein Naturgesetz, die befeuerte Nachfrage durch Geld heizt die Preise weiter an. Das wissen ja wahrscheinlich auch die Regierung und ihre Berater. Warum oder was ist das politische Kalkül, das nicht zu tun?
Also es ist tatsächlich so, dass sich die Wirtschaftsforscher in Österreich lageübergreifend auf den Kopf greifen, in Anbetracht der Art und Weise, wie die Regierung hier auf eine makroökonomische Krise, für die es sozusagen probate Mittel der Bekämpfung gibt, wie sie die ignoriert und stattdessen eben auf diese Gießkanne setzt und die Mietpreisbremse zum Beispiel nicht in Kraft gesetzt hat. Die entscheidenden Punkte sind leider schon verabsäumt. Ja? Da hätte man schon etliches machen müssen. Die Inflation ist jetzt schon sozusagen im ganzen Wirtschaftssystem. Und jetzt wird es ausgesprochen schwierig, die weiter zu bekämpfen. Es gibt jetzt
und sie war auch schon vor dem Krieg da, das muss man immer dazu sagen.
Sie war auch schon vor dem Krieg da. Also man kann immer noch sagen, dass man einen Mietenstopp einführt. Man kann immer noch sagen, dass man versucht, da und dort irgendwie Preisregulierungen einzuführen. Jetzt gibt es die Überlegung, dass man sozusagen so wie die Franzosen die Lebensmittelkonzerne zusammenholt und sagt, okay, ihr sollt jetzt freiwillig sagen, welche Produkte ab jetzt im Preis gedeckelt sind. So, Grundnahrungsmittel, das könnte man im österreichischen Markt gut machen, weil da gibt es nur ein paar Anbieter im Einzelhandel. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die es wert wäre, es auszuprobieren.
Kommen wir da wahrscheinlich noch darauf zurück, Herr Kapp. Sie sind PR-Experte und manche sagen Ihnen auch ganz gute Verbindungen zur ÖVP nach. Und jetzt sagt mir, dass jener Teil der Regierung, bei dem zumindest landläufig man sagt, da ist mehr oder ein größeres Verständnis für ökonomische Fragestellungen vorhanden. Wenn die Lage jetzt so ist, wie sie ist und wie sie Herr Kobold beschrieben hat, hat man sich einfach verspekuliert? Hat man gesagt, das geht?
Ich sehe das Problem nicht allein bei der Regierung angesiedelt, sondern quer durch die politischen Lager und über die politischen Ebene hat man mit sehr kurzfristigen Maßnahmen auf die Teuerung reagiert und bereits auch schon auf Corona reagiert in unterschiedlich populistischer Art und Weise. Aber man hat sich versprochen, durch Einmalmaßnahmen, durch Zahlungen über die Teuerung drüber sich zu mogeln letztendlich. Das waren die Schnitzelgutscheine in Wien. Bis hin zu Teuerungschecks und all den Maßnahmen der Bundesregierung. Das ist ein flächendeckendes Phänomen und weil Sie mich als Kommunikationsberater ansprechen, glaube ich, ist das auch dem Wunsch geschuldet, rasch spürbare Maßnahmen zu setzen und dabei nicht sich selber den Schmerz anzutun, auch mittelfristig durch eine unpopuläre Maßnahme doch Erfolg zu haben. Ich bin jetzt kein Ökonom, ich weiß jetzt nicht, welche Maßnahmen da sinnvoll gewesen wären. Nur aufgefallen ist mir, man hat Inflationsfolgen bekämpft, mehr als Inflationsursachen.
Aber das heißt, aber querbeet. Das politische Kalkül wäre, wir haben was davon, wenn wir jetzt als die guten Samariter dastehen, das eigentliche Problem greifen wir vielleicht später.
Es schien mir alles der Kurzfristigkeit geschuldet, also eher an die Schlagzeile von morgen denkend als an den
Hätten Sie als Kommunikationsberater, wenn Sie noch für eine Partei oder eine Regierungspartei tätig wären, zu dieser Strategie auch geraten? Ist das die Strategie, mit der man einfach in Umfragen Erfolg hat?
Ich kurzfristig offenkundig. Ja, nur langfristig vielleicht weniger und man muss, das ist eine Frage weniger des Kommunikationsstils als des Politikstils, den man hat, ja, die Substanz, die man politisch an den Tag legt. Und weil Sie Mieten und Teuerungen angesprochen haben, Wien hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 220.000 Gemeindewohnungen. Und auch hier schlägt die Teuerung zu. Also die politischen Maßnahmen sind auf unterschiedlichen Ebenen nicht strukturell gesetzt worden, sondern eher durch kurzfristige Maßnahmen.
Frau Todt, die Opposition macht sich schon seit einigen Wochen dafür stark. Jetzt, Herr Kobold hat es angesprochen, plant oder überlegt Minister Kocher auch ein Preismonitoring zunächst einmal für Lebensmittel. Ist das die Lösung?
Nein, also da gibt es ja inzwischen auch genug Experten, Expertinnen, die sagen, das funktioniert nur mittelfristig. Und ich glaube, das, auf was der Teuerungsgipfel am Montag, also morgen, hinauslaufen wird, ist eher etwas, was Finanzminister Brunner in den Raum gestellt hat, nämlich, wie von Ihnen schon erwähnt, dieses französische Modell, nämlich, dass sich die Regierung mit den zwei großen dominanten Supermarktkonzernen, die in Österreich sich den Markt ja fast gänzlich aufteilen, einigen wird auf einen freiwilligen Preisstopp. Der Druck ist jetzt auch da, also nicht nur von der Opposition, sondern weil Sie die Schlagzeilen erwähnt haben, die die Politik immer im Auge hat. Ich glaube, am Freitag hat die Kronenzeitung, doch die nach wie vor, glaube ich, sehr wichtige Boulevardzeitung, vor allem aus Sicht der Politik wichtige Zeitung, getitelt mit der Schlagzeile versagt die Regierung im Kampf gegen die Armut. Und innen drin war eine Doppelseite zu sehen mit Umfragen, wo man gesehen hat, also es geht sich einfach für ganz, ganz viele Menschen, die vorher schon prekär waren, jetzt gar nicht mehr aus. Und jetzt plötzlich am Montag haben wir einen Teuerungsgipfel und jetzt plötzlich gibt es einen Finanzminister, der sogar erstmals andenkt, zumindest eine freiwillige Preiskontrolle. Also da sieht man, es kommt langsam ein bisschen was in Bewegung in der Regierung, aber wie Sie, glaube ich, richtig gesagt haben, viel zu spät.
Weil Feuer am Dach ist, ja. Herr Thoma, wir haben es schon erwähnt, in Österreich liegt die Inflation bei fast 10%, im Rest des Euroraums ungefähr bei 7%. Die Schweiz ist, glaube ich, überhaupt nur auf 2,6%. Jetzt kann man irgendwie doch zu dem Schluss kommen, dass die österreichische Regierung da ein Ökonomieverständnisproblem hat. Oder wie sehen Sie
das? Ja, sicher. Ich meine, ich lebe ja auch in Luxemburg und ich meine, wenn man sich anschaut, dass das reichste Land der Welt, nicht Europas, der Welt, eine wesentlich geringere Inflationsrate hat wie Österreich, ich glaube, die liegen jetzt bei 4%, dann sieht man, wie ungleichgewichtig das Ganze ist. Ich muss nur sagen, ich bin seit 1972 aus Österreich weg. komme ich natürlich immer wieder hierher, schaue mir das an. Und ich war immer gestaunt, auch schon damals, das ist schon viele Jahre jetzt her. Österreich war immer teurer. Teurer wie Deutschland. Ja. Teurer wie, also selbst Luxemburg, da konnte ich gar nicht reden, das ist zu klein. Aber auch Frankreich und so. Es ist immer teurer gewesen. Und ja, weil ich sage, ein schönes, geordnetes Gebiet ist, da konnten alle ihre Preisvorstellungen durchsetzen, von links und rechts. Und damit ist es der brave österreichische, sagen wir, Durchschnittsbürger, der sogenannte Souverän, hat das alles hingenommen.
Jetzt ist aber so, dass derzeit ja tatsächlich auch externe Faktoren eine Rolle dafür spielen, dass es ein Problem gibt, dass es sowas wie Entlastungsmöglichkeiten gibt. Und es zeigt sich, dass sich die Regierung also auch damit schwer tut, also tatsächlich zielgerichtet Menschen zu entlasten, die jetzt, wie schon angesprochen wurde, ein existenzielles Problem haben. Weiß ich nicht, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken, man solche Ideen. Wo sehen Sie das Problem im politischen Betrieb? Warum ist man nicht dazu in der Lage, relativ schnell und relativ konsequent Maßnahmen zu setzen?
Naja, bei Österreich im Grund genommen, erstens einmal sich selber als eine Art Anhängsel der lieben Deutschen versteht und dann natürlich nicht mit kann, weil das sind 84 Millionen Menschen und wir sind 8, aber das ist einmal ein Grundsatzproblem. Und daneben natürlich, ich meine, wir haben immer schon in vielen Belangen eine gar nicht so wirtschaftsfreundliche Politik gemacht. Das kommt aus dieser sozusagen, das ist auf der rechten Seite, war die immer die, der Schutz von verschiedenen, das waren die Bauern früher, dann sind es also andere Gruppen geworden und von der sozialdemokratischen Seite, was verständlicherweise waren es die Interessen der Arbeiter. Das ist alles brav aufgewertet und wir ganz vergessen, dass es ein Preisniveau auch noch gibt und dass es einen freien Markt gibt. Ja. Ich meine, wenn ich mir da anhöre, auch diese Mietzinsgeschichte, da muss man mal umschauen, wie mit der Mietzins in verschiedenen europäischen Ländern ausschaut. Da sind wir noch Gold dabei. Ich meine, uns geht es großartig verhältnismäßig. Wenn ich mir einen Mietzins in Frankreich anschaue, ob du lieber, das kommt drauf an, wo natürlich, das ist auch klar. Ich meine, in irgendwelchen entfernten Provinzen nicht. Aber wenn ich die Hauptstädte nehme, das ist fünffache, sechsfache.
Also das heißt, Sie sagen, uns geht es eigentlich eh noch gut. Mehrheitlich, glaube ich, haben die Leute das Gefühl, dass die Zeiten schon länger nicht mehr so gut sind und existenziell wird es jetzt auch für viele. Darum schlage ich vor, dass wir uns einen kurzen Überblick ansehen.
Du glückliches Österreich, zahle. Während die Teuerung in ganz Europa sinkt, steigt und steigt sie bei uns. Jetzt liegt sie bereits bei 9,8%. Vielen Bürgern liegt die Inflation wie eine Schlinge um den Hals. Etwas mehr als 1 Million Menschen in Österreich haben große Probleme, laufende Ausgaben zu decken. Das ergab eine vom Sozialministerium und Eurostat finanzierte Studie. Und eine Sora-Befragung zeigt, dass 3 von 4 Betroffenen sich weder heizen noch eine Hauptmahlzeit alle 2 Tage leisten können. Doch die Inflation macht nicht nur armutsgefährdeten Menschen zu schaffen. Die Überschuldung ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, so der aktuelle Schuldnerreport. Und nach Pandemie und Energiekrise sind die Töpfe leer. Der Finanzminister will die Staatsausgaben kürzen. Woher soll das Geld für die Sozialleistungen kommen?
Wir haben es gerade gesagt, der Finanzminister sagt, die Töpfe sind leer. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen armutsgefährdet, das heißt auf das Geld der öffentlichen Hände angewiesen. Wo wird das herkommen in Zukunft?
Naja, erstens einmal, das wird sich natürlich alles stabilisieren. Also das heißt, die Gewerkschaften werden hohe Lohnforderungen durchsetzen. Die Reallöhne werden sich in den nächsten 1-2 Jahren sozusagen wieder anpassen und man wird sich das wieder zurückholen. Ja, kontinuierlich das Kaufkraftniveau, das man verloren hat. Und der Staat wird bei den Steuernahmen auch entsprechend versorgt werden, dann, wenn die Löhne steigen. Also das heißt, im Großen und Ganzen...
Hat aber auch wieder höhere Kosten bei seinen Ausgaben. Also dass man sagt, mit der Inflation hat der Staat eh mehr Geld. Das stimmt ja nur zum Teil.
Das stimmt zum Teil, ja, aber am Ende des Tages wird die wenn wir zu einer normalen konjunkturellen Entwicklung, wir haben jetzt Pandemie, wir haben es direkt nach der Pandemie sozusagen, haben wir den Ukraine-Krieg und die Inflationskrise gehabt. Wenn wir wieder mal ein Jahr 2019 haben, ein normales Jahr, ja, dann werden wir sehen, dass sich viele Dinge durchaus von selbst wieder einrichten. Das heißt nicht, dass wir aber auf der Staatsseite nicht einen Ausgabenüberschuss haben, um den man sich irgendwann mal wieder kümmern muss. Und da ist die Auffassung von mir und von vielen anderen, dass man eher sozusagen auf der Vermögens- und Kapitalseite steuerlich etwas machen soll, als dass man noch mehr die Leute schröpft bei den Arbeitseinkommen.
Ne? Eine Vermögensteuer hat es in Österreich schon gegeben. Die wurde abgeschafft, ich glaube 1983, vom SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lazziner. Der Hauptgrund war, dass man gesagt hat, das bringt nicht das Erhoffte ein und man muss die Unternehmen muss mehr ausnehmen. Es gibt ein Problem bei Unternehmensübergaben. Hat sich da was geändert, makroökonomisch, dass eine Vermögensteuer, die ein SPÖ-Finanzminister, der noch dazu eher zum linken Flügel gehört, dass der das damals gesagt hat, bringt nichts, schaffen wir ab. Hat sich irgendwas geändert da draußen, dass es wahrscheinlich erscheinen lässt, dass es jetzt besser funktioniert?
Es haben sich zwei Dinge geändert. Das eine ist, die Vermögensungleichheit ist dramatisch gewachsen. Und das ist sozusagen ein Trend der letzten Jahrzehnte, der beginnt wirklich Sorgen zu machen. Und das zweite ist, dass es auch aus technischen Gründen heute wesentlich einfacher ist, mit sozusagen einem digitalisierten Grundbuch und so weiter Bewertungen durchzuführen und zu sagen, okay, wir können dieses oder jenes Grundstück oder diese oder jene Liegenschaft, das Bankgeheimnis ist abgeschafft mittlerweile, es gibt ein Kontenregister, also wir können sozusagen den Personen ein Vermögen zuordnen und haben mehr Transparenz und erleichtert die Möglichkeit, dann auch entsprechende Steuern einzuheben.
Wie reich muss man denn sein, damit man nach den Ideen, die Sie haben, diese Steuer zahlen muss?
Die gängigsten Modelle sagen, du musst ein Nettovermögen haben, also das heißt Vermögen minus Schulden, ein Nettovermögen von 1 Million Euro, und was darüber liegt, was über der 1 Million Euro liegt, das würde dann unter einer Vermögenssteuer fallen.
Jetzt sagt man immer, reich wird man üblicherweise, wenn man lieber Geld einnimmt, als ausgibt, also man erbt irgendwas groß. Würden sich die Reichen, glauben Sie, so einfach und leicht von ihrem Reichtum trennen, wenn die Politik das will?
Die Politik möchte ja nicht einmal, dass sie sich von ihrem Reichtum trennen. Die Politik möchte nur, dass sie aus ihrem Reichtum, der ja auch, der auch permanent wächst, also die Erträge aus dem Vermögen sind ja auch permanent gegeben, dass sie sozusagen aus diesem wachsenden Reichtum einen Teil an die Gesellschaft abgeben. Das ist das, was man will. Das
heißt, aber die Erträge werden ja auch schon besteuert, muss man schon dazu sagen.
Die Erträge werden schon besteuert. Trotzdem wächst die private Vermögenssubstanz und trotzdem wächst die Vermögensungleichheit und die Vermögenskonzentration. Das heißt, wir haben immer mehr Vermögen in immer weniger Händen. Das bedeutet politische Macht. Die können dann auch sozusagen in der Politik eingreifen, indem sie Politiker sponsoren, indem sie Politikentscheidungen kaufen. Sie haben mediale Macht, weil sie können sich eigene Medienunternehmen aufbauen, wenn sie möchten, diese Leute. Also das heißt, die Vermögenskonzentration führt dazu, dass die Macht einer kleinen Gruppe stark steigt, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Und das ist sicher kein Vorbild für Europa, sicher nicht für Österreich. Und dementsprechend hat es auch einen Sinn, diese Vermögenskonzentration einzubremsen, zumindest einzubremsen.
Herr Kapp, in Umfragen zeigt sich, dass eigentlich ein Großteil der Österreicher offen ist für Vermögenssteuern. Wäre das nicht ein Anreiz auch für die ÖVP?
Ja, wenn ich dieser Diskussion bisher zuhöre, dann habe ich den Eindruck, es gibt hier ein paar Superreiche, die nur ordentlich besteuert werden müssten, um dann viele Probleme gelöst zu sehen.
So ist es.
Es gibt eine Handvoll Superreiche. Und wenn wir reden über Vermögen von 1 Million Nettovermögen, dann sind das doch deutlich mehr Österreicher. Menschen, die sich nicht notwendigerweise als reich empfinden, weil sie über Grund und Boden verfügen, weil sie ein Haus geerbt haben von den Großeltern, weil sie nach vielen Jahren eine Wohnung abbezahlt haben. Und man ist schneller in dieser Gruppe von 1 Million Nettovermögen, als man glaubt. Und vor dem Hintergrund droht so ein, fände ich spannender, sich Gedanken darüber zu machen, wie wenn man sozialdemokratisch denkt, in die Ebene der wirklich Reichen einzugreifen, bei Stiftungen und Ähnlichen, wobei das tut man aus klugen Gründen nicht, die auch Ferdinand Lazziner seinerzeit reflektiert hat, als er die Stiftungsgesetze gemacht hat, weil Kapital etwas ist, mit dem du auch investierst am Markt. Wir sind wieder ein bisschen bei den Milchmädchenrechnungen, wenn wir sagen, also es gibt dann den Preisstopp, den Freiwilligen im Lebensmittelhandel. Gut, wer zahlt das dann? Sind das die Bauern, die weniger Ertrag kriegen für das Mehl? Wohin verschwindet das? Also
Sie glauben nicht, dass es wirkt?
Ich glaube erstens nicht,
glauben, dass
es wirkt.
Zu wenig
es trifft
Geld
die Falschen und es wirkt nicht. Also wir haben jetzt eine Situation, wo der Staat hat die höchsten Einnahmen seit je. 2022, 222 Milliarden Euro. 138 Milliarden davon gehen in Sozialausgaben. Und da muss man sich doch fragen, wenn das alles nicht wirkt, um Armutsgefährdung zu bekämpfen, dann geht es doch nicht um die Frage, wo kriegen wir noch mehr Geld rein, um in ein nicht funktionierendes System zu buttern, sondern wie können wir vielleicht eher dazu beitragen, Menschen in Eigentum zu bringen? und Menschen auf dem Weg in Wohlstand zu bringen, aus der sozialen Abhängigkeit heraus.
Also vielleicht muss man auch mal irgendwie ein bisschen die Relationen darstellen. Es gibt ungefähr 4 Millionen Haushalte in Österreich. Mhm. Diese Vermögenssteuer oder die Reichensteuer ab 1 Million würde ungefähr 155.000 Haushalte betreffen. Das ist eine Zahl. Also wenn man zu diesen 155 dazugehört, dann wird man jetzt kurz.
Was wäre die prognostizierte Einnahmensumme?
5 Milliarden ungefähr. Das sind natürlich 5 Milliarden, ist jetzt nicht eine Summe, mit der man alle Probleme, die Österreich hat, sofort lösen kann. Da aber man könnte zum Beispiel, das sind Berechnungen, Nationalbank, Arbeiterkammer.
Ja, genau. Okay.
Das müssen wir
kontextualisieren.
Ja, aber ich meine, die Nationalbank ist jetzt keine.
Das ist Martha Bauer, nein.
Nein, Nationalbank ist die Nationalbank und Arbeiterkammer ist natürlich ein Arbeitnehmer.
Ein europäisches Nationalbankensystem, das Vorschriften macht, wie das zu erheben ist. Ja?
Weil es gibt in Österreich, also überhaupt die Vermögensforschung ist relativ schwierig und die Nationalbank ist eines der wenigen Institute, die Studien zuletzt dazu gemacht hat. Aber mit 5 Milliarden kann man natürlich nicht alle Probleme lösen, die Österreich gerade hat. Aber man könnte beispielsweise eine Unterhaltsgarantie für Kinder von Alleinerziehenden auf den Weg bringen, die dringend notwendig ist, weil die Kinder sind besonders von Armut betroffen. Oder man könnte endlich für Kinder, die eine Behinderung haben, einen Schulplatz finden, weil das ist momentan auch ein Riesenproblem, wo es immer heißt, es fehlen die Ressourcen im Bildungssystem. Also ich finde, wenn man diese neue Steuer für sehr, sehr reiche Menschen, wo man auch klar sagt, wohin geht das, in welche Projekte geht das, dann ist, glaube ich, die Akzeptanz auch viel, viel höher. Also hätte ich diese 1 Million, die ich leider nicht habe, ich wäre sofort bereit und ich wäre stolz, etwas beizutragen. Ich würde das als meine Bürgerinnenpflicht und quasi auch als meinen Anspruch an die Humanität verstehen, dass ich ein paar tausend Euro mehr im Jahr beitrage dafür, dass wir wirklich Menschen helfen können, die in Österreich arm sind.
Gestatte mir einen kurzen Witz zu erzählen. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine zum anderen. Du, wenn du zwei Häuser hättest und ich hätte keins, würdest du mir eins geben? Sagt er, selbstverständlich. Ich verkürze ihn, fragt er, hättest du zwei Hemden, würdest du mir eins geben? Sagt er, nein. Sagt er, wieso nicht? Weil ich habe zwei Hemden. Also die Großzügigkeit.
Aber wenn man 1 Million Nettovermögen hat, dann ist die Großzügigkeit ja wohl vorhanden. Wenn ich ein bisschen abgebe von meiner Million, dafür, dass ein anderer Mensch in seinem Leben grundsätzlich einen Fortschritt machen kann.
Österreich ist wirklich rührend. Es ist ein richtiges, schönes, auch ein Ort Museum der Wirtschaftsgeschichte. Wenn ich mir das so anhöre, das ist wie in den uralten Zeiten der Sozialdemokratie. Mit den gleichen Rezepten, die nicht funktioniert haben. Denn Sie geben es ja selber zu. Warum ist die Ungleichheit da? Weil Sie unfähig waren, den Anteil der Arbeitnehmer zu erhöhen. Wenn da insgesamt mehr zu verteilen gewesen wäre und ihr größeren Anteil genommen hätte, wäre diese Ungleichheit gar nicht entstanden. Aber was hat man gemacht? Eine wahnsinnig hohe Besteuerung. Österreich ist eines der am meisten besteuerten Länder der Welt. Daher wird hier die Leistungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt. Es ist in jeder Hinsicht eigentlich so, ja, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Und warum eigentlich? Warum so? Es ist gar kein Grund vorhanden. Wir müssen doch, um Himmels Willen, mit so einer hohen Inflationsrate im Vergleich zu die Schweiz mit, 3,6, da gibt es einen ganzen niedrigen Steuersatz. Und die leben blendend davon. Und jetzt gibt es aber andere Länder noch in Europa, die auch mit einem ganzen niedrigen Steuersatz
leben. Aber Herr Thoma, wir haben eine sehr hohe Lohnsteuer, das ist richtig, aber wir sind europaweit Vermögen ist in Österreich super gering besteuert. Also da fallen wir total aus dem gar nicht.
Aber da ist ein Punkt, Frau Todt, auf den ich nochmal zurückkommen wollte, weil Sie gesagt haben, wenn es diese 5 Milliarden mehr gäbe, dann könnte man zu dem, was jetzt ist, noch machen, sinnvolle Dinge. Es ist tatsächlich so, dass der Einkommens- und Lohnsteuersätze in Österreich, also Einkommen wird besonders hoch besteuert, Vermögen wird nicht besteuert. Und es gibt auch, würde ich sagen, ordoliberale Ökonomen würden zustimmen. Bei einem Steuersystem auf der grünen Wiese würde man lieber Einkommen niedriger besteuern und Vermögen oder auch Erbschaft, das ist ja auch immer im Raum, höher. Haben wir aber nicht. Und deswegen ist ja die Skepsis vieler gegenüber Vermögenssteuern zu sagen, es wird aber dann nicht die Einkommensteuer und die Lohnsteuer gesenkt, sondern es kommt immer nur oben drauf und der Steuersatz ist ohnehin schon hoch. Wie kann man sich darauf verlassen? Oder das ist doch nie passiert. Würden Sie wirklich glauben, dass der österreichische Staat, wenn er Vermögenssteuern einführt, dafür die Lohn- und Einkommensteuern senkt?
Naja, ich glaube, dass die Frau Todt völlig recht hat, was die sinnvollsten Sachen wären, um das Geld zu verwenden. Ich glaube aber realistischerweise, wenn man es durchsetzen möchte, geht das nur, wenn man das abtauscht gegen entsprechende Steuersenkungen oder Abgabensenkungen auf der Lohnseite. Und das wäre eine Verschiebung des österreichischen Steuersystems, dass es weniger arbeitsfinanziert ist. Bisher ist der Faktor Arbeit ja sozusagen im internationalen Bereich Vergleich extrem hoch besteuert, der Faktor Kapital extrem gering. Und ich glaube, der realistische Deal wäre, wir gehen bei der Arbeitsbesteuerung das hinunter, was wir bei der Vermögensbesteuerung hinaufgehen. Und wenn wir sozusagen irgendwelche Projekte finanzieren wollen, die bisher noch nicht finanziert worden sind, dann können wir vielleicht auch schauen, ob wir da oder da Ausgaben haben, die wir tatsächlich nicht brauchen, die wir dann zu sozial sinnvolleren Sachen verwenden können.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es Ihnen zunächst einmal um eine Balance zwischen den richtigen Steuern.
Es geht um eine Steuerstrukturreform.
Und zunächst wäre das so, dass es ein Nullsummenspiel wäre. Man müsste Arbeit und Einkommen niedriger besteuern, Vermögen höher besteuern. Wenn man dann noch zusätzliches Geld braucht, dann müsste man auf die Effizienz des Staates schauen.
Zum Beispiel.
Jetzt würde ich als Bürger sagen, mir wäre lieber, und für mich wäre ein Staat glaubwürdiger, dass er zuerst an der Effizienz arbeitet, um Geld freizumachen, dann tatsächlich die Einkommenslohnsteuern senkt und dann eine Vermögenssteuer macht. Weil wenn es zuerst das andere gibt, würde ich nicht darauf vertrauen, dass das andere je passiert.
Sind wir nämlich schon beim ORF.
Wenn wir die Vermögenssteuer und Steuerfaktor Vermögen und Steuerfaktor Arbeit sozusagen junktimieren, dann ist das ein anderes Thema. Dann ist das sozusagen ein Thema. Und das andere Thema, dass man versucht, irgendwie Mittel freizumachen für sinnvollere Ausgaben, als man derzeit, wir haben ja in Corona etliche Überforderungen gehabt. Es gibt derzeit auch im Agrarbereich und anderswo sicher Förderungen, die man nicht mehr braucht, und die dann freizumachen für sozial sinnvolle Maßnahmen. Also das sind zwei verschiedene Baustellen, die man parallel oder auch nicht parallel bearbeiten kann. Aber das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen.
Helfen Sie mir eins zu verstehen als Nicht-Ökonom. Bei Vermögensteuer reden wir von einer Substanzbesteuerung, oder?
In dem Fall reden wir von einer Substanzsteuer.
Das heißt, das frisst die Substanz auf. Das heißt, irgendwann mal bin ich unter der Million.
Nein. Sondern Sie haben eine Million und diese Million ist höchstwahrscheinlich, oder Sie haben 20 Millionen und die sind höchstwahrscheinlich entweder über Ihr Aktienvermögen, das halten Sie entweder in Aktien oder das halten Sie möglicherweise in Immobilien, die vermietet werden, die haben Erträge und die haben Wertsteigerungen. So. Und die Wertsteigerungen der letzten Jahre sind eben so hoch gewesen, dass die Vermögenskonzentration immer mehr zunimmt. Und das heißt, das Einzige, was die Vermögenssteuer macht, ist eigentlich, einen Teil dieser permanenten Wertsteigerung einzubremsen. Das ist eigentlich das Einzige, was sie tun.
Es geht nicht um eine Vermögenssteuer.
Nein, eine
Vermögenssteuer. Es geht um eine Substanzsteuer. Das muss man dann ehrlich dazu sagen.
Auch eine Substanzsteuer, kann das Wachstum sozusagen, das wir im Bereich der Privatvermögen haben, nicht vollkommen egalisieren. Ne?
Was passiert, wenn das Vermögen aufgrund externer Faktoren sinkt? Kriegt man dann was zurück?
Zurück von wem?
Also kriegen wir Lohnsteuer zurück?
Nein,
also
manchmal ja.
Manchmal ja, wenn wir Ausgaben hatten.
Es könnte spezifische technische Fälle geben, wo das Sinn macht, über 2 Jahre zu betrachten und dann möglicherweise hat man was vorgezahlt und da bekommt man dann was zurück. Das könnte schon sein. Ne? Aber der entscheidende Punkt ist ja auch, man würde dann ja zum Beispiel entsprechend weniger Einkommensteuer bezahlen. Man würde möglicherweise als Unternehmer ist man reich und man ist Unternehmer. Das sind zwei Funktionen. So, in seiner Funktion als reicher Mensch würde man Vermögensteuer zahlen. In seiner Funktion als Unternehmer würde man eine Entlastung spüren beim Faktor Arbeit. Das würde sozusagen auch auf Unternehmerseite zu spüren sein. Das heißt, man würde sich
nur sagen, wenn die Lohnnebenkosten auch gesenkt werden.
Wenn die Lohnnebenkosten 50-50. Ja? Eine Lohnnebenkostensenkung wird 50-50 auf Arbeitnehmer, Arbeitgeber aufgeteilt, dann hat der reiche Unternehmer für sein eigenes Unternehmen die Entlastung selbst mitfinanziert. So, und dann gibt es ja nicht nur Unternehmer, die reich sind, sondern es gibt ja auch ganz andere viele Reiche, die überhaupt keinen besonders produktiven Apparat haben. Und die würden halt auch alle stärker getroffen sein und das finde ich auch nicht schlecht. Also wenn jetzt so Immobilienbesitzer oder Aktienbesitzer oder sonst wie, oder Erben oder wie auch immer, wenn die stärker
besteuert werden, die zwei Finanzierungswege, über die man dann nachdenkt, wenn man über neue Steuern nachdenkt, ist Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuern. In der Bevölkerung ist, wenn ich den Überblick richtig habe, die Umfragen, die Vermögensteuer beliebter als die Erbschaftssteuer? Bei Ihnen auch?
Bei mir ist die Erbschaftssteuer beliebter als die Vermögensteuer.
Weil? Ja.
Weil die Vermögensteuer ist sozusagen ein Instrument, mit dem ich steuernd eingreifen kann, aber die Erbschaftssteuer ist eine Steuer, mit der ich wirklich einen gesellschaftlichen Unterschied machen kann. Also mit der ich wirklich versuchen kann, die Chancengleichheit in der Gesellschaft zu fördern, indem ich dafür sorge, dass die Leute, die leistungsfrei eine unfassbare Vermögenssumme erhalten, dass die einen Teil davon abgeben und andere dann bessere Chancen.
Also Sie konzentrieren sich jetzt eher auf die Vermögenssteuer, weil Sie wissen, dass die Erbschaftssteuer schwerer durchzusetzen ist?
Nein, weil Sie mich danach gefragt haben.
Nein, vorher. Also.
Ich glaube, die Frage kam von Ihnen. Ich hätte auch gerne über die Erbschaftssteuer
mit
Ihnen gesprochen.
Das Bundesland mit dem höchsten Anteil an privatem Immobilieneigentum ist das Burgenland, wo viele Menschen Eigentum über Eigentum verfügen. Der geringste Anteil an Eigentum ist mit fast 70% Mietquote ist Wien. 77% in Wien. ich sehe grundsätzlich kein Problem darin, dass Menschen über Generationen hinweg Wohlstand sichern. Ich sehe darin auch fürs Burgenland keinen Vorteil, wenn diese Menschen durch Erbschaftssteuer belastet werden. Und dann bei der Übergabe an das Haus, an die Enkeln oder an die Kinder, dann extra zahlen müssen. Das unterscheidet uns eben gesellschaftspolitisch, dass ich Eigentum als etwas Höchstpersönliches verstehe, dass wenn ich es erworben habe nach entsprechenden Steuern, auch weitergeben möchte.
Also frei ist damit zu tun, was man will.
Also ich kenne das Burgenland sehr gut, nachdem ich dort einen Zweitwohnsitz habe. Ich glaube, die Eigentumshäuser, die dort mehr als 1 Million wert sind, kann man, glaube ich, in einer relativ kurzen Liste.
Wir haben ja über die Erbschaftssteuer in dem Punkt geredet. Und nicht
okay, ich dachte, wir sind bei den Vermögenssteuern.
Nein, über die Erbschaftssteuer gibt es auch die Millionengrenze. Ja. Okay. Also niemand möchte eine Erbschaftssteuer unter 1 Million. Ne?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Sie schauen fast ein bisschen ungläubig. Was ist Ihnen lieber, Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
Ich will gar keine von beiden. Also das ist, ich finde das ja auch unsinnig. Ich meine, schaut doch ein bisschen in die Umgebung hinein. Ich meine, nach Europa. Das ist jetzt Österreich, die gebärdet sich, als wenn man da hier so ein einsames, wie ich schon sagte, Museum ist für irgendwelche gesellschaftspolitischen Probleme oder was. Nein, im Grunde genommen, all diese Länder, die verschiedene Reformmaßnahmen schon gesetzt haben, denen geht es großartig. Nur wir hinken überall hinterdrein. Das ist ja ein Phänomen im Grunde genommen. Und wie ich schon sagte, es ist mit der ganzen Inflation, ja, natürlich ist jetzt gewesen Corona und Ähnliches, aber es ist ja schon vorher ziemlich schlimm gewesen. Es war ja schon vorher ein wesentlicher Unterschied an der Inflation zwischen Österreich und beispielsweise Deutschland.
Wobei die beiden Dinge zunächst einmal nicht wirklich was miteinander zu tun haben.
Nein, haben nichts damit zu tun.
Aber es ist irgendwann mittelfristig in der Finanzierung.
Ja, Herr Dummer, wir hatten im Jahr 2019, also bevor die ganzen Krisen begonnen haben, und auch heute noch, aber nehmen wir das letzte Jahr her, ein höheres BIP pro Kopf als die meisten europäischen Staaten, inklusive Deutschland, inklusive Belgien. Also
eine der höchsten Sozialquoten, sodass man sich fragt, was ist los im Land?
Wir haben eine verhältnismäßig etwas geringere Ungleichheit als der europäische Schnitt. Wir haben in Österreich eine Lebensqualität, die sich eigentlich gewaschen hat. Also Ihre Darstellung, dass wir hinterherhinken, der kann ich absolut nicht zustimmen. Also das ist, wir wären im deutschen Bundesländervergleich, wären wir irgendwo zwischen Baden-Württemberg und Bayern oder sowas im absoluten Spitzenfeld. Also es hinkt Österreich nicht hinterher, das stimmt einfach
aber
nicht.
Aber heißt das nicht, dass tatsächlich der Punkt, den Sie ja auch erwähnt haben, nämlich mit der Effizienz, wenn alles da stimmt, was Sie sagen, und das stimmt. Wir sind im OECD-Schnitt eines der reichsten Länder und es stimmt auch, dass wir eine der höchsten Sozialquoten in der OECD haben. Dann müssen wir doch irgendwas wirklich massiv falsch machen, oder?
Nein.
Wenn wir jetzt vor der Situation stehen, dass 1 Million Haushalte existenziell betroffen sind von Finanzproblemen.
Ja, aber das hat ja andere Gründe.
Das sind das wirtschaftspolitische
Gründe. Ist ja, das hat ja zum Beispiel den Grund, dass wir, oder dass die Regierung es nicht geschafft hat, Menschen, die arbeitslos sind oder die Notstandshilfe beziehen, denen irgendeine Inflationsanpassung zugutekommen zu lassen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, jemand, der irgendwie von, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat leben muss, weil er im Notstand ist, dessen Mieten jetzt auch um fast 10% steigen. Wie soll sich das für jemanden ausgehen, der vorher schon überhaupt nichts am Monatsende gewusst hat, wie er weiter tun soll? Also das ist, glaube ich, das eine, was wirklich nicht funktioniert hat. Und das zweite ist, ich meine, jetzt kommen wir wieder zurück, die Mietpreisbremse. Das ist das, was halt jetzt auch dieses eine Drittel unserer Gesellschaft. Ich meine, die zwei Drittel kommen ganz gut durch, aber es gibt halt einfach diese Gruppe und die kommt jetzt sehr unter Druck und das in einem der reichsten Länder der Welt. Also absurd. das ist wirklich absurd und das ist eine Steuerungsfrage.
So reich kann es ja nicht sein, wenn es unter solchen Schwierigkeiten kommt.
Ja, das ist eine Steuerungsfrage.
Aber das ist für mich interessant und da komme ich auf einen Punkt von dir, Michael, nämlich der Frage der Effizienz der gesetzten Maßnahmen.
Genau,
wir reden, Sie haben es ja schon angesprochen. Wir reden über zusätzliche Einnahmequellen, deren Notwendigkeit ich nicht erkenne, solange wir mit dem Füllhorn, das wir ohnehin schon haben, nicht effizient arbeiten. Über die Hälfte des Staatshaushaltes geht in Sozialmaßnahmen. Die Mietpreisbremse ist etwas, was als Argument schön in den Raum geworfen werden kann, die aber offenbar im Roten Wien auch im eigenen Gestaltungsbereich aus irgendeinem Grund nicht umgesetzt wird bei 220.000 Gemeindewohnungen.
Ja, stattdessen wurde 200 Euro Mietzuschuss gezahlt, der wiederum verpufft und auch wahnsinnig viel Geld kostet.
Da sind wir, glaube ich, eher bei einem Phänomen, dass einmal Maßnahmen gesetzt werden in der Politik statt langfristig
strukturelle Änderungen.
Und ich wäre sehr schnell dabei, mir gerne Gedanken darüber zu machen, wie ausgabenseitig mit vorhandenem Geld besser gearbeitet werden kann, als darüber nachzudenken, wo jetzt wieder neues Geld reinkommt.
Das ist eine es ist Gießkanne. Wir hatten wirklich die Gießkanne in der Pandemie jetzt auch, anstatt Tröpfchenbewässerung. Ja. Anstatt, dass man sich wirklich überlegt, wo ist das Geld,
Haben wir damals ein faszinierendes Tool auf den Weg bringen wollen. Das war, als ich mit
die berühmte Transparenzdatenbank.
Die Transparenzdatenbank. Massiv bekämpft von der Sozialdemokratie, wo wir gesagt haben, das wäre gar nicht individualisiert auf Personen gewesen, sondern wo wir einfach gesagt haben, als Staat wäre es doch gut zu sehen, wo fließt Geld hin. Und diese Transparenz wollte weder die Bundesländer noch damalige Koalitionspartner unter Werner Faymann die Sozialdemokratie. Wenn wir nicht wissen, wo das Geld hinfließt als Staat, als Finanzministerium, ja, dann können wir wahrscheinlich auch nicht so effizient steuern.
Wir wissen es ja. Wir wissen ja, wo es hinfließt, weil wir wissen, was das Gesundheitssystem kostet, wir wissen, was das Pensionssystem kostet und wir wissen, dass 90-95% unserer Ausgaben in etwa dort landen, wo wir sie haben möchten. Ja? Und dann gibt es sozusagen einen Teil der Ausgaben und der ist in der Pandemie, der ist mit Pandemie und Inflation extrem gestiegen, ja? dessen Ausgabe nicht mehr sinnvoll ist, sondern der über Förderung ist oder der die Falschen trifft oder der Gießkanne ist. Das ist vor allem ein Phänomen der letzten 3 Jahre, was nicht heißt, dass es nicht davor schon einen Bereich gegeben hat. Der nicht sinnvoll ausgegeben wird.
Quantifizieren könnte. Es ist ja immer auch ein politisches Problem. Herr Kapp hat schon angesprochen, dass dann irgendwie auch dort, wo man sagt, man fordert das, man es selber nicht tut, zum Beispiel bei den Mieten in Wien und auch zwischen den beiden Regierungsparteien. Jetzt ist es dann eine politische Diskussion, die vielleicht schärfer wird, denn zu den Befürwortern einer Reichensteuer gehört neuerdings auch der Vizekanzler in der amtierenden Koalition, Werner Kogler. Schauen wir kurz rein.
Ich bin Werner Kogler und ich bin für eine Millionärsteuer für Millionenerben. Wer sein Leben lang hackelt, der zahlt für eben dieses Arbeitsleben hunderttausende Euro Steuern und Abgaben. Aber gleichzeitig passiert das. Jene, die viele Millionen erben, fette Villen, astronomische Aktienpakete oder sonstige riesige Vermögen, zahlen genau nichts.
Herr Kapp, Sie sind ein alter Hase im politischen Geschäft und wissen, was politische Aussagen von Koalitionspartnern bedeuten. Ja. Wenn die Grünen jetzt mit ihren Forderungen entgegen den Interessen des Koalitionspartners ÖVP agieren, was bedeutet das
für die Koalition?
Für die Koalition?
Ah, überhaupt nichts. Das bedeutet für die Koalition überhaupt nichts. Das ist sozusagen eine Reaktion auf die Salzburg-Wahl, die Werner Kogler hier setzt. Salzburg-Wahl hat die Kommunisten in den Landtag gebracht. Und im linken Spektrum gibt es eben 3 Parteien bisher, die dieses Wählerklientel ansprechen. Das ist sind die Neos zu einem gewissen Teil, das ist klar die Sozialdemokratie und es waren die Grünen. Und jetzt kommen die Kommunisten dazu. Und da, in der Situation muss Kogler aufzeigen und sich positionieren und sagen, wir aber auch. Und so wie Karl Nehammer den Verbrennungsmotor vor ein paar Wochen positioniert hat, ist das im Hinblick auf die Wahl 2014 so eine Profilschärfung, der ich...
Also, 2024.
Was habe ich gesagt?
14.
2024.
War dort Business as usual in einer Koalition, da ist irgendwas passiert und da
positioniert sich? Naja, also Business as usual, wenn wir jetzt in der Endphase der Großen Koalition wären, das ist die Zeit, die Sie auch erlebt haben damals, zwischen Pröll und Faymann.
Zwei Endphasen.
Also ja, so, wenn man es so sehen mag, ja, aber das spricht für mich eher dafür, dass diese Koalition eigentlich am Ende ist, dass wir in einem, jetzt schon im Wahlkampf, schon
glauben Sie, dass es nicht erst im Herbst 2024 Wahlen gibt?
Dass es früher zu Ende gehen könnte. Vielleicht ist es dann der Jänner 2024 oder wenn es halt ganz gar noch wird, Herbst 2023. Aber eben, das ist dann auch eigentlich schon ziemlich egal. Aber ich glaube, es ist vorbei. Inhaltlich ist
also ich meine, die beiden können nicht gut miteinander. Der Unmut in der Bevölkerung über die Regierung ist auch relativ groß. Die FPÖ ist seit geraumer Zeit in allen Umfragen die Nummer 1. Zuletzt ist eine Umfrage, glaube ich, im Kurier veröffentlicht worden, wo die FPÖ bis auf 35% kommen könnten. Die Kommunisten wären dann auch im Nationalrat. Welches Interesse sollten ÖVP und Grüne haben, diese Koalition, von der relativ wahrscheinlich ist, dass sie nach der nächsten Wahl nicht fortgesetzt werden kann, vorzeitig zu beenden?
Das Interesse, dass Sie jetzt noch die Chance haben, Ihr Profil zu schärfen. Und Sie würden, wenn Sie in der Koalition bleiben, sich weiter abnutzen.
Herr Kowal, begrüßen Sie eigentlich das Eintreten von Werner Kogler, dem Vizekanzler der amtierenden Koalition, für die Reichensteuer? Das ist eigentlich Ihr Anliegen, nicht?
Klar, ich begrüße das natürlich, aber ich muss sagen, bin ich beim Herrn Kapp. Der Zeitpunkt steht eindeutig im Zusammenhang mit den letzten Wahlerfolgen, zum Beispiel der Kommunisten in Salzburg. Und eine Antwort auf die Teuerung ist das auch nicht. Ne? Weil das, ich freue mich, wenn das eingeführt wird, aber es hilft sicher nicht, die aktuelle Inflation zu bekämpfen.
Sie haben angesprochen, die Salzburger Wahl, das war ja wirklich interessant. Ich glaube, es war Armin Wolf, der gesagt hat, das Programm des Andreas Babler in der internen Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden ist deutlich radikaler als das des Salzburger KPÖ-Plus-Chefs Kai Michael Dankl. Sehen Sie das auch so? Dann hätten Sie eigentlich KPÖ wählen müssen in Salzburg. Ne?
Also ich tue mir mit dem K auch schwer. Ja? Also der Robert Miesig deutet das jetzt um zu kommunal, ja? Und nicht zu kommunistisch.
Das klingt schon fast nach Orwell, oder?
ich tue mir da auch schwer, aber ich würde den Dankl auch als engagierten Sozialdemokraten
einsetzen. Also so ungefähr wie Andreas Babler, der bei den Dreien, die jetzt kandidieren, ungefähr diese Positionen vertritt. Also,
plus dieser Sozialhelfer-Aspekt, oder? Der ist beim Babler noch nicht so ausgeprägt und das machen natürlich die sogenannten Kommunisten jetzt sehr gut. Man spendet einen Teil seines Gehaltes. Ich habe ja auch so genannt. Also Caritas-Politik, ne? Man hilft konkret, man kann die Miete nicht zahlen, man möchte ein Bad einbauen, die Waschmaschine ist kaputt. Also da ist auch noch so ein sehr basiskommunal. Ne?
Aber ist es mittelfristig vielleicht nicht günstig, zwischen Sozialhilfe und Politik zu unterscheiden? Weil es können ja nicht alle Politiker jetzt sagen, einfach in einem
Warum nicht? Das ist doch für Österreich sehr schön.
Ja, würden Sie das begrüßen?
Warum nicht?
Sie haben sich ja auch um den Vorsitz beworben bei der SPÖ, um das Spiel in Gang zu bringen, nehme ich an.
Ich wusste nicht, dass der Andreas Babler dann noch nachzieht. Also das heißt, es hätte sein können, dass dieses Blei auf meinen Schultern bleibt. Ja?
Und dann hätten Sie ähnliche Positionen, wie Babler.
Also
und die Frage ist, warum Sie eigentlich dann ausgestiegen sind aus dem Rennen, nur weil ein anderer Kandidat dazukommt.
Weil er wesentlich bekannter ist und ein größeres Netzwerk hat und mehr Erfahrung hat und weil er sich auch, glaube ich, mental besser darauf vorbereitet hatte, als ich, der das aus der Verzweiflung geboren hat, dass ich die beiden Kandidaten, die zur Verfügung stehen, nicht wollte.
Jetzt ist Herr Babler jemand, der sagt, es wäre sogar für ihn eine Koalitionsbedingung, dass die Reichensteuer eingeführt wird. Glauben Sie, dass man damit Wahlen gewinnen kann?
Ich glaube, dass es prinzipiell nicht gut ist, seine Handlungsoptionen in der Zukunft stark einzuschränken. Handle immer so, dass sich deine Handlungsoptionen erweitern und nicht, dass sie sich einschränken. Mhm. Deshalb würde ich mit allen extremen Koalitionsaussagen, mit allen extremen Koalitionsbedingungen ausgesprochen vorsichtig sein. Ich würde sagen, es geht darum, dass er glaubwürdig ist als Person. Das ist aus meiner Sicht. Und wenn die Leute ihm vertrauen, dann wird er sozusagen mit diesem Vertrauen dann im Fall der Fälle das Beste machen, was er kann. Und das ist das Entscheidende.
Frau Todt-Babler mit seinem Programm, der Erfolg der KPÖ Plus in Salzburg, mit dem Programm, das ungefähr gleich ist. Jetzt sagen die einen, das ist eine Verschiebung innerhalb eines Spektrums und insgesamt haben die halt 35%, wie sie es vorher auch hatten. Andere sagen, das ist ein Anzeichen für etwas wie eine Renaissance, kann man gar nicht sagen, aber wie einen Trend Richtung links insgesamt, gesamtgesellschaftlich in Österreich. Sehen Sie das so?
Ich sehe es eher als Normalisierung. Also meine Analyse wäre zu sagen, dass Österreich und die politische Debatte in den letzten 10 Jahren, vor allem angetrieben von Sebastian Kurz, aber natürlich auch durch die anhaltende Stärke der FPÖ, die politische Debatte eher nach rechts gerückt ist. Und jetzt gibt es eben diese Töne aus Salzburg, die sind für sich genommen im europäischen Kontext völlig normale Linkspositionen. Also das ist ja überhaupt nichts Außergewöhnliches. Nur bei uns waren alle so ein bisschen geschreckt, so huch, da sagt jemand so Dinge wie Umverteilung oder soziale Frage oder Reichensteuer.
Ja, der Titel und das ist ja KPÖ.
Aber die Inhalte sind total normale, linke Politik, ja, Mainstream innerhalb der EU. Und Österreich ist damit in der Mitte jetzt wieder angekommen.
So leicht schön.
Aber wir waren uns ja vorher einig, dass er kein echter Kommunist ist im Sinne von...
Wir waren uns nicht einig, sondern ich habe das hinterfragt.
Aber möchte man von einer politischen Gruppierung nicht, dass sie sich auch selbst ernst nimmt? Also jemanden zu sagen, warum nennt sich eine Partei kommunistische Partei, also KPÖ Plus. Ich meine, es ist vom Verbotsgesetz verboten, aber wenn einer daherkommt und sagt NSDAP Plus, wird dann alles gesagt, sehr wahnsinnig. Und das auch der Kommunismus hat eine einschlägige Geschichte.
Ist sehr bekannt.
Und warum?
Das ist ein guter
Begriff. Muss sich ja ernst nehmen, oder?
Als politische Partei. Die Frage wurde ja der Frau K. immer wieder gestellt und auch dem Herrn Dankl. Und die Antworten waren, finde ich, eher ein bisschen unbefriedigend im Sinne von, aus einer gewissen historischen Tradition heraus, aber sicher nicht, weil man noch anhängt diesen alten Kommunismus. Wie
sollte sich die FPÖ mal umhängen? Das ist ein bisschen Traditionspflege, so Valhalla. Ja, also ich tue mir das schwer.
Funktioniert gut, eh nicht, ist ja auch auf der anderen Seite aus guten Gründen verboten. Mhm. Aber zum Inhalt, Herr Thoma, man sagt immer und alle politischen Beobachter sagen, Wahlen werden in Österreich üblicherweise rechts der Mitte gewonnen. Weil eigentlich seit 86, als Mock mit Haider schon eine Mehrheit gehabt hätte, sie nicht realisiert hat, hätte es eigentlich so gut wie immer eine Mehrheit rechts der Mitte gegeben. Ändert sich das jetzt gerade? Beobachten Sie das, wenn dann mit dem, was in Salzburg passiert?
Meiner Meinung nach ändert sich gar nichts, sondern die Linke splittert sich auf. Das passiert, indem sich also da sozusagen eine wie immer geartete KPÖ, die aber nur der Linke eigentlich bedeuten würde, was in Deutschland so in etwa ja auch eher verschwindet wieder. Also das heißt, das ist keine Bewegung. Man muss ja auch schauen, was war Kurz? Kurz war ein Phänomen oder ist ein Phänomen. Er hat ein Charisma gehabt, toll. Er hat nur keinerlei Lebenserfahrung gehabt und keine politische Erfahrung. Und daher ist das so schief gegangen. Also, aber das Charisma, das war toll. Und das ist die große Frage, wann der noch einmal antritt, werden die braven Stimmbürger wieder brav dahinterher trappen. Ich glaube nein, aber das hat mit links und rechts relativ wenig zu tun.
Also keine gesellschaftliche Verschiebung ideologisch, sondern nur eine Verschiebung innerhalb des linken Spektrums. Sehen Sie auch so?
Ich würde sagen, eine Normalisierung. Und wenn man sich anschaut, wer die sogenannte KPÖ oder Herrn Dankl, nennen wir es vielleicht die Dankl-Partei, oder? In Salzburg gewählt hat, dann sieht man, dass der von allen Parteien ein bisschen Zulauf gehabt hat und vor allem auch aus dem Nichtwählerbereich. Also der mobilisiert natürlich.
Von den Neos. Also 3000 FPÖ-Wähler haben die KPÖ.
Der ist ja sympathisch. Das ist doch gar keine Frage. Aber wie viel Dankls wird es denn geben? Das ist die große Frage. Ich glaube, das wird.
Schon zwei. Also in Graz, die Frau K. ist ein ganz ähnliches.
Das ist ein bisschen was anderes.
Sie haben ja gesagt, in der Koalition, wer weiß, das wird vielleicht früher zu Ende gehen, was ich die nicht so verstehe. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass jetzt noch, solange die Koalition intakt war, es eine Einigung im Ringen um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich gegeben hat. Und auch da möchte ich das mal kurz reinschauen.
Seit Monaten schon verschlingt eine Rekordinflation das Vermögen der Österreicher. Die Preise explodieren. Wohnen, Heizen, Grundnahrungsmittel. Für viele wird das Leben unerschwinglich. Genau jetzt legt der Staat noch einen drauf. Die Bürger müssen zahlen, doch nicht etwa um Hilfspakete für Bedürftige zu schnüren, sondern um den ORF zu finanzieren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man sein Angebot auch konsumiert. 710 Millionen Euro sollen so jährlich zusammenkommen. Hinzu kommen noch einmal ca. 300 Millionen Euro an Werbeeinnahmen. So lässt sich auch weiter das hohe Durchschnittsgehalt der Mitarbeiter finanzieren. 86.000 Euro jährlich. Private Medien kommen gegen diese geballte Medienmacht kaum an. Aus Protest sind diese Woche viele Tageszeitungen mit leerer Titelseite erschienen. Die Gremien im ORF werden übrigens weiter politisch besetzt. Kann so die nötige Distanz für regierungskritischen Journalismus bestehen?
Sie haben Karriere gemacht in halb Europa, galten als Privat-TV-Pionier. Würden Sie sagen, dass gerade ein kleines Land wie Österreich dann doch auch einen starken öffentlichen Rundfunk braucht?
Ja, überhaupt nicht. Ich meine, der wird derzeit in ganz Europa sogar, weil es ja ein europäisches Phänomen ist, kommt ja auch einmal dazu. Außerhalb Europas gibt es das ja kaum oder gar nicht. Und in Europa wird es auch reihenweise abgeschafft. Ich meine, und zwar quer durch die Landschaft, nicht jetzt nur die Rechten, sondern auch die Linken. Meine Dänemark geht auf eine andere Finanzierung oder ist schon übergegangen. Belgien ist kein Rundfunk mehr da. Luxemburg hat nie einen gehabt, weil es zu klein war, aber hat vier kommerzielle Sender, die alle auch inklusive sogenannte Chambre-Kanal, das ist der Bundestag.
Also ein öffentlich-rechtlicher auch.
Inhalte, aber nicht öffentlich-rechtliche Finanzierung. Das heißt, Österreich hat überhaupt keinen Grund. Und was mir leid tut, und da muss ich sagen, ich habe das wirklich von allen Seiten beachtet. Und ich war zum Schluss, war ich ja der Medienberater der größten deutschen, sagen wir Landesregierung, nämlich Nordrhein-Westfalen, durch 3,5 Jahre hindurch. Immer das also genau angeschaut, auch die verschiedenen Aspekte. Ich kann nur sagen, Leute, das ist das Teuerste, was es überhaupt gibt, dieser öffentliche Richtung. Man könnte ja alles Mögliche machen. Man kann jede Richtung nehmen. Und es ist dringend notwendig, es aufzusplittern. Die Printmedien sterben. Das ist gar keine Frage. Die sind dem ganzen Digitalbereich so unterlegen. Die Distribution ist viel zu teuer, das Papier ist teuer, die Druckkosten sind teuer.
Aber Herr Thoma, bleib beim Rundfunk. Ja, meine Frage ist, sind Sie der Meinung, dass das Finanzierungsmodell, da gibt es ja tatsächlich von Schweden angefangen, unterschiedliche Finanzierungsmodelle auf einem Grundgedanken, es gibt Inhalte, die würden unter Marktbedingungen nicht hergestellt werden und dafür braucht es öffentlich-rechtliche Inhalte und die muss man dann irgendwie finanzieren? Oder sagen Sie, das braucht es überhaupt nicht und es soll überhaupt nur private Medien gehen.
Ich bin die letztere Auffassung, weil es ja überall ist. Entschuldigung, nehmen wir mal den Printbereich. Warum ist der Printbereich nicht in einen öffentlich-rechtlichen gekommen? Weil es genügend
Papier. Noch gibt es die Wiener Zeitung. Die
Republik hat eine Zeitung. Das ist aber ein Überbleibsel. Das sehe ich wie so eine Denkmalrichtung. Die älteste Zeitung der Welt, dann soll man die auch behalten. Also das ist eine Trophäe, würde ich sagen.
Echt? Was? Man soll die Wiener Zeitung nicht aufgeben?
Ja, nein, wozu denn?
Das
ist eine Liebhaberei, genau. Wozu denn? Ich meine, haben wir endlich die älteste Zeitung der Welt. Das kann man vorzeigen.
Ab Ende Juni.
Irgendwas kann man damit machen. Also das finde ich wirklich schade, wenn man schon alle möglichen Gemäuer behält, die meistens
aber auch. Herr Thoma, wenn Sie jetzt sagen, man braucht den ORF nicht mehr, wir brauchen keine öffentlich-rechtlichen Medien, sind Sie auch der Meinung, wir brauchen kein öffentliches Gesundheitssystem, kein öffentliches Schulsystem, kein öffentliches Verkehrssystem, wir brauchen die ÖBB nicht mehr? Das hat damit natürlich was zu tun, weil der ORF schafft demokratische Infrastruktur.
Aber das stimmt
alles nicht. Ich bin sehr dafür, dass man den ORF reformiert, dass man ihn entpolitisiert, da gibt es 1000 Dinge, die gemacht gehören, aber als Institution, als Kultur, Kulturgut, gerade auch im europäischen Kontext, finde ich den total wichtig.
Dancing Stars als Kulturgut?
Wir können über Dancing Stars reden, aber Nachrichten als Kulturgut, politische Inhalte als Kulturgut.
Die ÖBB angesprochen hast.
Radiosymphonieorchester,
vielleicht
das bessere Beispiel.
Genau beim Punkt, wenn wir die ÖBB ansprechen, das ist auch so ein öffentlicher Zuschussbetrieb, der Millionen und Abermillionen über die Jahre bekommen hat und es trotzdem nicht geschafft hat, die Regionalbahnen aufrechtzuerhalten. Dann denke ich mir, gut, wenn das der öffentliche Auftrag ist, flächendeckend Infrastruktur anzubieten und du schaffst es dann erst recht nicht, geht die Frage, ich bin nicht so radikal wie der Herr Thoma, aber eine doch deutliche Umstrukturierung und Eigenverantwortlichkeit des ORF und eine Deckelung der Mittel, die sie kriegen und einen wirklichen Reformdruck. Da sind wir ähnlich wie in der Vermögensteuerdebatte. Es geht immer nur um die Frage, wo kommt wieder mehr Geld rein ins System und nicht die Frage, wie gehen wir mit dem üppigen Geld, das wir haben, der ORF 700 Millionen Euro.
Aber würden Sie auch so weit gehen und sagen, wir brauchen den ORF gar nicht mehr?
Sitzen wir uns jetzt? Oder?
Ich würde sagen, auf
Vorsicht. Jetzt grundsätzlich, wir uns, ja. Kennen wir uns aus. Gut.
Nein, aber würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, wir müssen den ORF abschaffen? Ich meine, dafür, dass wir den ORF reformieren,
bin ich dafür, den ORF abzuschaffen.
Was wollen Sie denn am ORF erhalten?
Sie haben gesagt, Sie wollen ihn abschaffen.
Ja, was wollen Sie denn erhalten? Interessant ist doch allein das Programm. Und diese Programme können wir doch ohne weiteres herstellen.
Also wenn ich mir die Privatsender anschaue, sehe ich aber nicht das Niveau überall, das ich mir erwarten würde.
Entschuldigung, wie sollen die auch neben diesen Riesen, der im Grunde genommen die ganze Landschaft zerdrückt? Ich kann nur sagen, ich verstehe überhaupt nicht, wie man die Riesenchance in Österreich, wo es so viel Kreativität gibt, so wirklich im Grunde genommen hinausschmeißt. Nimmt man einen ORF, der heute ein Anhängsel der Deutschen ist. Schauen Sie doch einmal hinein, was da an Programmen kommt. Außer die Nachrichten. Ja, und die haben wir doch bei allen möglichen.
Die ganze österreichische Filmindustrie, die Kulturindustrie, die hängen ja, alle mit dem ORF dran. Also wenn man den ORF abschafft, dann können wir gleich sagen, wir schaffen Österreich als Kulturnation, wo wir sonst immer sehr, sehr stolz sind, dass wir das
haben. Nein, das ist doch überhaupt im Gegenteil. Ich glaube, dass wir viel mehr davon hätten, wenn es wirklich ein reiches, nicht öffentlich-rechtliches, sondern privates, sozusagen elektronischen Bereich hätte.
Einen Markt. Herr Goberl, Frau Todt hat es angesprochen, ist demokratische Infrastruktur. Der ORF ist demokratische Infrastruktur. Ich glaube, einigen könnte man sich darauf, dass Informationsmedien demokratische Infrastruktur sind. Und die Frage ist ja, ob ein Markt an privaten Medienanbietern diese Informationen, die Demokratie braucht, zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stellen kann oder ob man den privaten Anbietern so sehr misstraut, dass man sagt, die können das nicht. Wir brauchen staatlich finanziert ein eigenes Medium, weil die Privaten tun das nicht.
Naja, die Privaten neigen dazu, sich um die Mainstream-Gruppe zu streiten, die sozusagen am meisten Seher und Einnahmen bringt. Und damit sind sie in einer absoluten Marktlogik. Und diese Marktlogik, die mag jetzt sozusagen bei T-Shirts einen gewissen Sinn ergeben. Bei der Produktion von demokratischer Information oder Information für die Demokratie ist es, glaube ich, tatsächlich bedenklich. Vor allem, wenn dann sozusagen ein gewisser Trash-Charakter mit ins Spiel kommt. Also, wenn man...
Aber was ist, wenn auch im öffentlichen
Wenn man sich durchgezappt hat, ich schaue schon lange nicht mehr so viel lineares Fernsehen, deshalb kann ich das nicht mehr so gut beurteilen, aber wenn man sich durchgezappt hat, früher durch die privaten Sender, und da war eine Trash-Talk schon nach der anderen, ja, da haben sie sich schon gefragt, ob das der weiße letzte Schluss ist. Und ich glaube schon, dass der ORF eine andere Qualität hineinbringt in die Informationsversorgung der Demokratie und dass er auch ein Gegengewicht ist zu allen Privatmeinungen, die dann sagen, okay, ich habe so viel ökonomisches Kapital, dass ich einfach in der Lage bin, meine Meinung medial zu vertreten. Also ein Herr Rupert Murdoch, ja, oder die Kochbrüder in den USA, oder auch ein österreichischer Dosenhersteller, ja, der kann sozusagen seine Privatmeinung dann in irgendeiner Weise über einen... Über einen Medienkonzern...
Aber die Vielfalt dieser unterschiedlichen Meinungen, die reicht nicht aus, glauben Sie? Da braucht es dann eine Art Wahrheitsministerium?
Ja, also es braucht auf jeden Fall einen Gegenpol zu einer Meinungsrepräsentation, die bei den Mainstream-Privaten und bei den Privaten, wo irgendwelche Oligarchen sagen, okay, das ist jetzt sozusagen meine Meinung, die verlautbare ich über ein Medium, dass zu den beiden ein Gegenpol geschaffen wird, das ist, glaube ich, absolut
essentiell. Aber das ist ja völlige Verkennung der Situation. Ja, RTL war lange Zeit, ich meine, inzwischen haben sie es leider auch etwas versumpert, ist, dass waren wir mit den Nachrichten vor der Tagesschau, so, und bei den Jüngeren war es noch länger. Es gab nie ein Problem. Wir haben im Gegenteil den Trash herausgenommen und exklusiv und haben die Öffentlich-Rechtlichen alles brav übernommen. Wie ja überhaupt vieles heute im Öffentlich-Rechtlichen ist, was von den Privaten kommt.
Es ist und jetzt gut, kommt dass das, es beides gibt, Herr Thomas.
Und jetzt kommt der, nein, aber das ganze System ist zu teuer. Um das geht es doch. Sie können heute mit einem Computer ein Fernsehprogramm herstellen. Und wenn Sie lustig sind, können Sie nur Kultur machen. Es gibt in Amerika Sender, die senden nur Opern und Ähnliches. Ja, warum denn nicht, wenn sie damit halbwegs ökonomisch Erfolg sind? Ja, ist doch das die Lösung.
Ich meine, die zentrale Frage ist doch, oder? Man sagt, der Grund dafür, dass der ORF das Privileg hat, öffentliche Gebühren, aber jetzt über eine Haushaltsabgabe oder früher über Gebühren zu haben, ist, dass er anders, wie Herr Kowal sagt, als die privaten Medienunternehmer, die ihre Meinung natürlich immer bringen können, objektiv sein muss. Der Preis fürs Geld vom Staat oder vom Bürger ist Objektivität und dieser Auftrag steht auch im ORF. Gesetz. Das heißt, wenn, dann hat der ORF die Aufgabe, im Unterschied zu allen anderen Medien, im Privaten, objektiv zu sein. Und die Frage ist ja nur, als Bürger, oder? Wenn ich sage, dafür zahle ich, dann ist die Frage, ist er das auch?
Ja, aber wir müssen, erstens einmal, der Begriff Objektivität, wie ich RTL sozusagen auf die Beine gebracht habe, haben wir gedacht, was nehmen wir denn in die Statuten hinein? Haben wir gedacht, am besten, wir nehmen die Statuten vom ZDF mit einer Ausnahme, nämlich, dass wir nicht für die Wiedervereinigung Deutschlands eintreten. Das ist für Luxemburg zu schwierig gewesen. Aber sonst alles. Und der Begriff Objektivität ist ja, was ist es denn, um Himmels Willen? Wer wacht darüber? Das geht doch nur durch Vielfalt. Indem man verschiedenste Meinungen steigt. Ansonsten bilden sich doch, und das ist ja das Problem von allen Öffentlich-Rechtlichen, das bildet sich so eine völlig abgesicherte, pragmatisierte Gruppe, die ihre eigenen Meinungen durchsetzt, letztlich. Ich meine, das ist doch eine Vorstellung von vorgestern, dass da irgendwelche Dosenproduzenten oder ähnliche sozusagen drauf... Nein, so geht's ja gar nicht. Da geht man ja unter, wenn man das macht. Sondern man muss wirklich eine sehr, sehr preiswerte Information und eine interessante Information bringen. Erfrischend an. Das war mein Slogan. Und das war wirklich ein Riesenerfolg. Also daher, wozu? Es gibt es nicht im Printbereich. Warum nicht eigentlich?
Aber also man kann sagen, überall sonst vertraut man, dass der Wettbewerb auf einem Informationsmarkt und die Pluralität dem Bürger, der zu allem Zugang hat, ausreichend versorgt. Sie sind der Meinung, nein, das tut er nicht und deswegen braucht es diesen geschützten Bereich, wenn man so will, in dem Objektivität ohne wirtschaftlichen Druck, ohne Druck von Lobbygruppen gemacht werden kann. Und glauben Sie auch, dass das passiert? Leistet der ORF das, was im Gesetz steht?
Also ich glaube, der ORF macht das einigermaßen. Ja, und ich glaube, es ist gut, wenn der ORF ständig zur Diskussion steht und sich ständig rechtfertigen muss. Und ich glaube sozusagen, dass es wirklich eine pragmatisierte Gruppe gibt, die machen kann, was sie will, das wäre dann, wenn ja keine Transparenz herrschen würde. Aber dadurch, dass wir ununterbrochen über den ORF diskutieren, dass wir seine Finanzierungsmodelle in Frage stellen, dass die Oppositionsparteien genau schauen, was die Regierung da macht und so weiter, habe ich schon den Eindruck, dass im Großen und Ganzen das Werkel so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Wo diskutieren wir?
Wenn es Verbesserungen...
Privatfernsehen
Verbesserungen,
diskutieren wir den ORF. Ja. Ich glaube, ich sehe das Problem ja auch völlig anders.
Der Falter ist doch bestimmt auf eine bestimmte Richtung und verkörpert die. Ja, das gäbe es ja im ORF gar nicht in dieser Form. Naja, schon, als Hauptrichtung. Als Hauptrichtung, ja. Das, wenn Sie die durchsetzen, können Sie den ganzen ORF erobern und der Rest schaut durch. Das ist ja der Punkt.
Das muss man ganz einfach lernen,
wie das ist. Wenn da ein Generalintendant bestellt wurde, angeblich schon 2016, damals festgelegt wurde, der wird's. Ja. Also das ist doch wirklich, im Grunde genommen, wie ich zum österreichischen Rundfunk gekommen bin, 65, da habe ich es erzählt, ist es ja gewesen, zu sagen, wenn du einen ORFler begrüßt, musst du drei begrüßen, einen roten, einen schwarzen und einen, der die Arbeit tut. Ja, es war so und im deutschen Fernsehen ist es heute auch noch so ähnlich.
Und deswegen sind Sie für die Abschaffung, ich wollte nur noch mal auf das andere zurückkommen, weil Sie auch tatsächlich...
Eine Auflösung, das muss man nicht von heute auf morgen machen, man kann das auch sozusagen sanft machen, aber man müsste es auflösen. Es gibt keinen Grund mehr für die Lebensmittelkarte.
Ich möchte nur auf einen Punkt kommen, weil es ja tatsächlich so ist, dass natürlich dieser große Apparat und dieser große ORF ein Marktproblem darstellt, auch für private Anbieter, und zwar nicht nur Fernsehanbieter. Wir haben das ja gesehen, die Printzeitungen sind irgendwie ohne Titelseiten erschienen, weil sie sagen, wenn der ORF mit den öffentlichen Gebühren uns auch noch auf den Werbemärkten mit diesem riesigen Startvorteil konkurrenzieren kann, dann geht das nicht. Also eine natürliche Reaktion wäre gewesen, ja, es gibt diese öffentlich-rechtlichen Mittel, mit 700 Millionen kann man schon Fernsehen machen und der Werbemarkt ist für die Privaten, weil die müssen sich dort ja auch finanzieren, der ORF nicht. Hat man nicht gemacht. Stattdessen diskutiert man, wie viele Meldungen es sein dürfen, ob 1000 Zeichen oder mehr.
Ja, ist absolut lächerlich.
Müsste man nicht dann trotzdem darüber reden, zu sagen, wenn ich den habe, dann kann er nicht mit diesem Startvorteil auch noch auf dem Markt, und das ist in erster Linie der Werbemarkt, die Privaten konkurrenzieren?
Ja, also Sie geben sich die Antwort selber und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die Verleger mit dieser Aktion, mit der leeren Seite, vor allem versucht haben, ORF.at, die blaue Seite, und das Textangebot auf dieser Seite so in Frage zu stellen. Also ich glaube, die blaue Seite ist für alle relativ wichtig, da schaut man halt drauf, steht die Welt noch, da finde ich relativ gute, unpolitische Erstinformation. Aber was ich auf der blauen Seite derzeit auch finde, ist ziemlich viel Werbung. Und wäre ich Chefin des Verlegerverbandes gewesen, hätte ich vor allem versucht, dagegen zu lobbyieren. Also vor allem die Werbemöglichkeiten des ORF einzuschränken. Da ist er nämlich im europäischen Vergleich schon noch sehr, sehr privilegiert.
Gerade auch im Vergleich zu Deutschland, nicht?
Gerade eben. Also da darf man ja nach 20 Uhr gar keine Werbung mehr senden. Ich sehe eigentlich auch nicht ein, wenn ich auf die ORF.at-Seite gehe und dort die ZIP nachschauen möchte, was ich sehr oft mache, weil wer schaut schon linear, dass ich dann, bevor ich den Beitrag abspiele, auch eine Werbesendung reingespült bekomme. Also das sind, finde ich, Themen, wo man wirklich diskutieren sollte beim ORF und die Entpolitisierung des Stiftungsrates. Aber den ORF an sich in Frage zu stellen, das ist Quatsch. Wir brauchen den dringender denn je in Zeiten von Fake News.
An dem Punkt sind Sie sich mit Frau Todt einig?
An dem Punkt bin ich absolut einig, weil ich denke, dass der ORF mit dem Geld, was er hat, auskommen sollte und den Reformbedarf intern angehen müsste. Wir haben ja ein grundlegenderes Problem. Wir haben hier zwei Medienarten, den Print und bisher terrestrisches, jetzt Kabelfernsehen, Fernsehen, klassisches, lineares Fernsehen, das in ihrem traditionellen Geschäftsmodell immer stärker in Frage gestellt ist. Und jetzt sichert sich der ORF quasi eine Art Gebiets- und Werbeschutz. Ja, so wie wir das kennen von den Zünften früher, die Apotheker haben sowas, sozusagen der ORF wird unter den Glasschutz gesetzt, kriegt einen Gebietsschutz. Und das halte ich für falsch, weil es allalong die Qualität des ORF auch nicht verbessern wird. Über das, was objektiv im ORF ist, das liegt wahrscheinlich, da liegt die Schönheit im Auge des Betrachters.
Ja, klar.
Aber öffentlich-rechtlicher Wert ist für mich da zu erkennen, wo es regionale Programme gibt, ist da zu erkennen, wo es sicher einen Beitrag zur Kunst und Kultur und Filmförderung gibt. Nachrichten sehe ich den öffentlich-rechtlichen Wert nicht, weil da ist ein Mediengesetz wahrscheinlich eine für alle geltende Grundlage, ein adäquaterer Weg. Aber dass der ORF einen Reformbedarf hat und dass das durch diese Regelung mit Sicherheit nicht erreicht wird.
Eine Sache erwähnen. Es gibt ja zum Beispiel die Lösung in Portugal. Portugal ist in einer ähnlichen Situation geografisch, neben einem großen Nachbarn, nämlich Spanien, und ähnliche Sprachen. Was passiert dort? Dort haben wir noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte, die Gebühr ist im Monat 3,02 Euro und bei finanziell Schwächeren 1 Euro. Das heißt also, wenn wir das herunterkommen, okay, dann kann der ORF ja, das kann funktionieren. Da ich aber die Strukturen kenne, heißt das eine Komplettveränderung. Das kann man ja haben. Heißt ja nicht, dass man den ORF jetzt sozusagen komplett gleich in Königelberg sprengt. Um das geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass das eine Organisationsform ist, die schweineteuer ist, jetzt unabhängig von sämtlichen Inhalten, die schweineteuer ist und im Grunde genommen wie ein Riesenklotz in der Landschaft.
Aber jetzt sogar günstiger geworden ist im Vergleich zu vorher. Also wir zahlen ja jetzt durch den neuen ORF-Beitrag weniger.
Weil 400.000 Haushalte mehr zahlen müssen.
Ja, und weil hoffentlich die Länderabgaben, die ja völlig sinnentleert waren,
wegfallen. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn wir noch die ORF-Reform komplett fertig machen hier hätten können und der Regierung übermitteln. Aber leider sind wir am Ende unserer Zeit. Frau Todt, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Nächsten Sonntag begrüßt Sie an der Stelle Klaus Strunz, der während der Abwesenheit von Katrin Brehauser hin und wieder die Moderation dieser Sendung übernehmen wird. Und jetzt gleich bleiben Sie dran. Jetzt kommt die nächste Folge von Pragmaticus.